In der Klimadebatte nehmen wir meist zwei unversöhnliche Lager wahr. Die einen, die davon ausgehen, dass die Weltkugel bald verglüht, die anderen, die den Klimawandel als naturgegeben ansehen und keinerlei Maßnahmen für nötig halten. Es gibt aber auch Leute, die irgendwo in der Mitte stehen, die sagen, die Erde erwärmt sich, man kann, man soll etwas tun, aber Panik ist fehl am Platz. Zu diesen gehört Gerd Ganteföhr, Experimentalphysiker und emeritierter Professor an der Universität Konstanz. Er macht derzeit die Erfahrung, dass seine frohe Botschaft, wonach wir nicht dem Untergang geweiht sind, gar nicht bei allen gut ankommt. Und darüber sprechen wir nun mit ihm. Guten Tag, Herr Ganteföhr.
Ja, guten Tag, Herr Milius. Das war eine ausgezeichnete Einführung. Danke.
Dankeschön. Herr Ganteföhr, Sie sind ja spezialisiert darauf, komplexe Sachverhalte kurz und verständlich zu erklären. Das tun Sie auch auf einem eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal. Und dann teste ich Sie jetzt gleich mal. Können Sie diese Zwischenposition, die ich kurz angerissen habe, verständlich in einigen Sätzen erläutern? Wo stehen Sie denn beim Thema Klima?
Ja, also genau in der Mitte. Ich werde einfach von allen Leuten angegiftet. Ja, das finde ich immer so ein bisschen erstaunlich, weil ich also einerseits von den Leuten, die meinen, dass mit dem CO2 und der Erwärmung, das stimmt gar nicht, oder jedenfalls, dass das CO2 die Erwärmung macht, das würde nicht stimmen, sondern da gibt es andere Gründe wie die Sonne oder sowas. Und die finden, dass ich sie verraten habe, ja, diese Leute, weil ich ja sage, nein, das CO2 kommt aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl und es macht es wärmer. Und dann gibt es die andere Seite, das sind die, ich will sie mal die Klimahysteriker nennen, das, wie sie sagten, die denken, die Erdkugel wird jetzt demnächst verglühen. Und da sage ich, jetzt bleibt mal auf dem Boden, Leute. Also wenn wir 2 Grad oder ein bisschen mehr Grad, also 2,5 Grad Erwärmung haben, und dann werden wir nicht sterben, sondern da gibt es Maßnahmen dagegen. Wir können das eindämmen und vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann mal, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber wir müssen das sozialverträglich machen. Wir müssen die ganzen Menschen mitmachen. Sonst passiert genau das, was wir jetzt in Amerika erlebt haben. Dann shiften die Leute eben weg von Klimamaßnahmen oder leugnen es eben ganz. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz und dann sind die auch böse mit mir.
Sie schaffen es also, sich mit allen Seiten zu verscherzen. Chapeau. Und das liegt natürlich daran, dass die Klimadebatte sich darum dreht, dass wir die CO2-Emissionen angeblich drastisch reduzieren müssen. Und Sie stellen sich nun hin und sagen, ja, sollen wir, können wir, aber nur halb so viel, wie immer erzählt wird. Wie kommen Sie darauf?
Das ist also wirklich eine verblüffende Angelegenheit. In großen Berichten des Weltklimarats, auch im neuesten Assessment Report Nummer 6, Arbeitsgruppe 1, das sind die Wissenschaftler, steht drin, dass es die großen natürlichen Senken gibt. Und die nehmen im Augenblick, auch hier jetzt im Jahr 2025, die Hälfte ungefähr unserer CO2-Emissionen auf. Das heißt, von den rund 40 Milliarden Tonnen, die pro Jahr emittiert werden, kommen nur 20 Milliarden Tonnen in der Atmosphäre an. Und das kann man einfach messen. Ne? Das ist ja ein Gasbehälter, der Druck nimmt zu, aber er nimmt eben nur halb so viel zu, wie er eigentlich zunehmen sollte, der CO2-Partialdruck. Wo bleibt der Rest? Der Rest wird aufgenommen von den Ozeanen und von den Landpflanzen. Und das steht auch so in den großen Berichten drin. Und dann wäre es ja das erste Ziel, damit es nicht noch wärmer wird, dass wir die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre stabilisieren, also dass sie nicht noch weiter ansteigt. Ja, sie steigt ja jedes Jahr um diese 2,6 Parts per Million an und dadurch wird es immer wärmer. Wenn man den Anstieg mal einfach mal stoppen würden, dass es konstant bleibt, das wäre doch schon mal gut. Und dann müssen wir aber nicht auf absoluten Null reduzieren, sondern auf Netto Null, das heißt auf so viel, wie die Natur verarbeiten kann. Und das ist nur die Hälfte. Das heißt, wir sollten aus der Kohle aussteigen, können aber noch Gaskraftwerke betreiben. Ja? Oder wir können eine Kombiheizung machen aus einer Wärmepumpe und einer Gasheizung für ganz kalte Tage. Also wir brauchen nicht diese super radikalen Maßnahmen, die sowohl von Brüssel als auch von Berlin gefordert werden, sondern können es sozialverträglich mit den Menschen machen.
Sie befassen sich ja nicht erst seit einigen Tagen mit dem Thema. Sie haben einst ein Buch geschrieben mit dem Titel Klima, der Weltuntergang findet nicht statt. Das war vor 15 Jahren. Seither sind wir gefühlt ein Dutzendmal untergegangen und dann eben doch nicht. Das alles, was Sie sagen, klingt ja nach einer guten Nachricht. Warum werden Sie nun angesichts dieser Botschaft überhaupt angefeindet wollen, denn so viele Leute gern bald sterben?
Ja, also warum ich angefeindet werde, das verstehe ich eigentlich nicht. Also wirklich, das ist mir schleierhaft. Ich bin ja Physiker, also Wissenschaftler. Ich habe 25 Jahre oder noch länger, Gott weiß wie lange, in der normalen Nanotechnologie, Nanowissenschaft gemacht. Und ich bin es gewöhnt, Theorien aufzustellen und die mit irgendwelchen Argumenten zu belegen. Und dann gibt es Gegenargumente und dann überlegt man, wer recht hat. Ja. Und hier bei dieser Sache ist es so, ich sage, Leute, da steht doch im Klimaratsbericht drin, es gibt diese Senken und sie funktionieren so und so. Und deswegen ist netto null nur 50% Reduktion, aber nicht 100% Reduktion. Und 50% Reduktion ist doch prima. Und dann werde ich insbesondere auch von diesen Fernsehklimaprofessoren total angegiftet. Das geht sogar so weit, dass Freunde von mir, also Wissenschaftler, mit denen ich zusammenarbeite, bedroht werden, dass sie aufhören sollen, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich so ein böser Typ bin. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich würde ja gerne mal ein logisches Argument hören, was denn an den Aussagen des Weltklimarats über die Senken falsch ist. Weil ich folge ja der Arbeitsgruppe 1 des Weltklimarats. Es gibt eine ganze Menge Argumente, die da mir entgegenbrannen. Aber das wichtigste Argument ist, man darf die Panik nicht abschwächen, weil die Menschen sonst gar nichts machen. Und dann sage ich, hey Leute, ich bin doch nicht für die Erziehung des Volkes zuständig. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ich sage, ihr müsst nur die Hälfte machen und wie ihr das hinkriegt, ja, das ist eine andere Sache. Aber ich fange doch nicht an, viel dramatischere Szenarien zu entwerfen, um die Leute mit Panik dazu zu bewegen, das zu tun, was ich für richtig halte. Dann wäre ich ja Erzieher oder sowas. Aber ich bin doch Wissenschaftler. Also das ist das Argument, das mir meistens entgegengebracht wird. Ich darf nicht von den Senken reden, weil ich damit die Motivation der Bürger abschwäche und dann tun sie am Ende gar nichts mehr.
Das ist einigermaßen beunruhigend. Das würde heißen, die Botschaft wird bewusst verstärkt, wieder besseres Wissen, nur damit die Botschaft richtig in die Knochen fährt. Haben wir es hier mit einer Ideologisierung der Wissenschaft zu tun, dass die also in Tateinheit mit der Politik nicht ihre eigentliche wissenschaftliche Arbeit tut, sondern das Ganze politisch kleidet?
Ja. Also ich hätte noch vor einem Jahr das ein bisschen, oder sagen wir vor 2 Jahren, da bin ich in Pension gegangen, hätte ich das geleugnet. Hätte ich gedacht, nee, dieser Teil der Klimaforschung, das sind ja viele hundert Forscher in den Instituten, an den Universitäten, die sind seriös, die geben sich nach bestem Wissen und Gewissen Mühe, die Wahrheit zu sagen. Ja. Aber dann gibt es eben diese ganzen Details in den Berichten des Weltklimarats, wie zum Beispiel dieses Burning Amber Diagramm. Ja, das hatte ich jetzt gerade die letzten paar Tage mir genau angeschaut. Das sind solche Balken, die fangen unten weiß an und gehen nach oben ins Tiefviolette. Und das stellt dar, wie schlimm die Folgen einer Erwärmung von mehr als 1,5 Grad sind für verschiedenste, ja, sagen wir mal, natürliche Komponenten, wie zum Beispiel die Bäume. Und da wird ausgesagt, dass oberhalb von 2 Grad ein großes Baumsterben einsetzt. Ja, und zwar weltweit. Und jetzt habe ich aber in der Paläoklimatologie gelernt, dass in der Kreidezeit, als es 8 Grad wärmer war, die Flora einen gewaltigen Aufschwung durchlaufen hat. Es gab unzählige Pflanzen, ja, da gab es auch die großen Dinosaurier. Das heißt, es war 8 Grad wärmer im globalen Mittel, aber die Pflanzen sind da total gediehen. Das stimmt also überhaupt nicht überein mit dieser Aussage in dem Weltklimaratsbericht, dass ab 2 Grad die Bäume sterben. Natürlich müssen dann vielleicht die Zonen wechseln, da müssen andere Bäume wachsen, ja, aber dieses generelle Urteil, oberhalb von 2 Grad stirbt alles an Bäumen, das ist doch wirklich eine totale Übertreibung und ich verstehe nicht, dass nicht der eine oder andere seriöse Klimaforscher da draußen aufsteht und sagt, hör mal, mit diesem Diagramm, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sind so 10 oder 20 solche Balken, habt ihr total übertrieben, ihr verbreitet Panik und das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun.
Es ist nicht ganz fair, wenn ich ausgerechnet Sie frage, weil Sie da ja nicht mitmachen, aber ich frage dennoch, warum scheinen so viele Ihrer Kollegen aus dem Wissenschaftsbetrieb dabei mitzumachen? Das sind ja in der Regel ambitionierte Leute, die Erkenntnisgewinn haben wollen, ergebnisoffen. Warum machen die da mit?
Ich denke, dass ganz viele Leute, die ich auch kenne, die tauchen ja in den Medien nicht auf. Das Problem ist der Transfer von dem eigentlichen tiefen Wissen aus der Naturwissenschaft oder Wissen ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, sondern das Bemühen um Verstehen. Wir sind ja nicht im Besitz der reinen Wahrheit, sondern wir versuchen den natürlichen Zusammenhängen hier, was macht denn das CO2, was macht das Methan, auf die Spur zu kommen. Ja, und das ist ja nicht so wie so ein Prediger, dass wir im Besitz der Wahrheit und so ist es und das war's jetzt, sondern wir sagen, ja, es könnte vielleicht so sein, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, und die Medien wollen das nicht. Die Medien suchen so lange, also sind ja auch Medien, ne? Die Medien suchen so lange nach einem Professor oder einem Wissenschaftler, bis sie einen gefunden haben, der die Panikmache mitmacht, weil mit Panik kriegen sie Einschaltquoten und sie können politische Parteien, die kriegen Wählerstimmen.
Stichwort Medien nehme ich sehr gerne auf. Diese Panikmache wird ja wirklich weitergetragen und multipliziert von vielen Medien. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es nicht der gesamte Wissenschaftsbetrieb, der so denkt, aber die Medien picken sich da einfach die richtigen Leute raus und spielen dann den Verstärker, den Lautsprecher. Welche Rolle spielen Journalisten in dieser ganzen Sache?
Ja, genau, was Sie gerade gesagt haben, die verstärken. Ja. Es ist sehr verführerisch, ja, für Professoren oder für Wissenschaftler, dann plötzlich mal im Spiegel oder in der Bild-Zeitung oder auch im ZDF oder so aufzutreten. Und man kommt eben gut an, wenn man, zumindest in den letzten Jahren, vielleicht ändert sich das jetzt gerade ein bisschen, wenn man da Panik verbreitet hat. Ja. Und wenn man auch sehr schön sagen konnte, wer sind die Bösen und wer sind die Guten. Wir haben ja jetzt im Augenblick diese sehr schlimme Polarisierung der Gesellschaft, wo eigentlich alle Seiten immer genau wissen, wer der Böse und wer der Gute ist. Aber die Wissenschaft unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse, sondern wir versuchen, das Richtige zu finden. Aber wir können nie sicher sein, ob es das ist. Und mit dieser Einstellung kommen Sie bei den Medien nicht an. Ja? Und so wie bei mir, da bin ich halt dann in der Mitte irgendwo. Ne? Ja, und ich kann schon verstehen, wenn es um Einschaltquoten geht, Klickzahlen bei meinem YouTube-Kanal, ist übrigens auch verführerisch bei meinem YouTube-Kanal, wenn ich so krasse Thesen aufstelle, ja, die Klimaforscher sind alle durchgeknallt, dann kriege ich ganz viele Klicks, ja, aber das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft zu tun.
Das heißt, wir lesen vor allem von Kipppunkten oder wie viele Tage uns noch bleiben, weil es eben um Klickzahlen und Zuschauer geht. Sie hingegen rufen zu Gelassenheit auf, sind eher auf der optimistischen Seite. Was löst diesen Optimismus in der Klimathematik bei Ihnen aus? Wie sieht denn Ihr Szenario aus für die nächsten Jahrzehnte?
Mit der Wahl von Präsident Trump bin ich jetzt ein bisschen nachdenklich geworden, weil das bedeutet ja, dass Amerika als Vorbildnation, es ist das Vorbild, ja, irgendwie folgt letztendlich dann auch Europa und die anderen westlichen Länder, die schwenken aus dem Klimaschutz aus. Und wir werden jetzt in Deutschland große wirtschaftliche Probleme bekommen, weil diese sehr teure Energie und die vielen Regulierungen, also ich war auf mehreren so Wirtschaftsveranstaltungen, ist gar nicht mal so sehr der Energiepreis oder Strompreis in Deutschland, sondern die unzähligen Regulierungen, die es gibt, die die Wirtschaftler oder die Unternehmen so dermaßen belasten. Ja, da müssen ja viele Leute einstellen, die allein der Bürokratie dahinterher hoppeln. Ja. Und wir werden jetzt im Kontrast zu Donald Trump und den Änderungen in Amerika, werden wir enorm in Deutschland und auch in Europa an Konkurrenzfähigkeit verlieren. Und da ist mein Optimismus jetzt ein bisschen gedämmt, dass wir auch mit meinem Senkenmodell, wo wir ja nur die Hälfte machen müssen, ja, immerhin, aber wenigstens ein bisschen was müssen wir ja machen. Aber da sehe ich jetzt wirklich ein bisschen schwarz. Und der Grund dafür, dass es so weit gekommen ist, dass jetzt die westliche Welt, also jedenfalls eben die USA, da rausschwenken aus jedem Klimaschutz, das ist die Übertreibung von den Demokraten, die zu viel Klimaschutz gemacht haben. Das Volk hat einfach gesagt, nee, es geht uns an die Existenz. Wir haben das Verbrennerverbot, wir haben in Kalifornien einfach viel höhere Energiepreise und Spritpreise und da haben die Leute nicht mehr mitgemacht. Ne? Und dann wählen sie eben das Gegenteil. Ja, und dann ist es natürlich ein bisschen dumm, wenn wir wirklich überhaupt nichts machen, ja, dann wird es schon deutlich wärmer als 2 Grad. Wir werden da immer noch nicht sterben. Aber ich denke, dass es vielleicht nach einiger Zeit, sagen wir mal jetzt, es sind ja immer 4 Jahre, dass es in 4 Jahren vielleicht wieder eine Korrektur gibt oder eine Rückbesinnung, dass die Leute einfach von sich aus insgesamt mit oder ohne diese politischen Parteien dann anfangen, vernünftiger zu werden, auch in den USA. Ohne Verbrennerverbot fahren ja viele Leute, soweit es geht, eben Elektroautos. Und die USA sind aus der Kohle ausgestiegen oder jedenfalls größtenteils und auf Erdgas umgestiegen. Das sind ja alles die richtigen Maßnahmen. Also da bin ich jetzt nicht mehr ganz so optimistisch wegen dieser Wahl, ja. Aber wir werden nicht verglühen. Es wird deutlich wärmer werden. Ja, und damit müssen wir uns auseinandersetzen, aber mit technischen Mitteln und auch mit einem Einsehen, was jetzt vielleicht ein bisschen verspätet kommt, einer Rückbesinnung zum Klimaschutz global, wird es natürlich hinhauen, dass wir das Problem in den Griff bekommen. Wir haben auch noch ein paar andere Probleme wie Armut, Hunger und Kriege.
Das war Gerd Gante für Experimentalphysiker und emeritierter Professor an der Universität Konstanz zu seiner Sandwich-Position in der Klimafrage. Vielen Dank, Herr Gante, für.
Ja, vielen Dank, Herr Milius.